Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie ein afrikanischer Präsident an sich selber scheiterte.
Voices from the South for Ears in the North, presented by Radio Bridge Overseas in Harare, Zimbabwe.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
Mit einem weiteren Rückblick auf die Rundfunkarbeit bei Radio Bridge Overseas.
Und mit einer Erfahrung, die unsere Arbeit an überkommenen afrikanischen, kulturellen und gesellschaftlichen Überzeugungen fast scheitern ließ. Dabei wird im Mittelpunkt stehen ein Mann, der nach der Unabhängigkeit Simbabwes an der Spitze dieses Staates im Südosten Afrikas stand, dort wie ein Schiedsrichter für einen Ausgleich zwischen rivalisierenden Befreiungsbewegungen sorgen konnte, die schließlich sogar auf internationaler Ebene tat und dabei auch für Radio Bridge Overseas eine wegweisende Rolle spielte. Ich erzähle hier aus eigener Erfahrung die Geschichte von Kanaan Sodindo Banana. Er war ein methodistischer Pastor und vom 18. April 1980 bis zum 31. Dezember 1987 der erste Präsident Simbabwes.
Nach der Beschäftigung mit Konfliktmanagement im Fußballspiel erlaubt sich Radiobrücke Übersee, Konfliktmanagement im Politikspiel zu betrachten, mit Fragen an den ehemaligen Präsidenten Simbabwes und beglaubigten internationalen Fußballschiedsrichter, an den Theologen Kanaan Banana, von der OAU in westafrikanische Konfliktgebiete geschickt. Sehen Sie da afrikanische Führer, prominente Persönlichkeiten wie Sie eine ähnliche Rolle spielen, nicht bloß auf dem Kontinent, sondern auch außerhalb? Etwa bei Problemen in Europa?
Outside the continent, say with the problems in Europe or in other continents.
Yes, precisely. I don't see why not.
Ja genau, ich kann nicht sehen, warum nicht. Ich glaube, es wird eine Zeit kommen, da Probleme, die die ganze Welt betreffen, die jedermann in dieser einen Welt betreffen, in der wir leben, dass diese Frage der gegenseitigen Abhängigkeit nicht mehr nur betrachtet wird unter Gesichtspunkten von Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel. Diese gegenseitige Abhängigkeit und die Mobilisierung von Ressourcen, politisch, psychologisch und, falls nötig, auch militärisch, muss tatsächlich unter einer internationalen Perspektive angegangen werden.
Both political, psychological and if necessary military must be really a question that is approached from an international perspective so that whilst we have the power block.
Während also Machtblöcke und individuelle Regionen weiter zur Lösung ihrer eigenen Probleme beitragen, wird es sicherlich eine Zeit geben, in der die internationale Gemeinschaft ihre Ressourcen vereinen muss, um internationale Probleme lösen zu helfen. Ich sehe also die Einbeziehung von Menschen aus der Entwicklungswelt zusammen mit Menschen aus der entwickelten Welt als eine natürliche Entwicklung bei der Herstellung internationaler Kooperation auf allen Ebenen.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke Übersee in Harare, Zimbabwe.
Mit diesem Jingle endeten Mitte der 90er Jahre die meisten der deutsch synchronisierten Beiträge afrikanischer RBO-Autoren, die wir auf Tonbandkassetten per Luftpost an Radioredaktionen in Deutschland und in Österreich verschickten. Das Unterfangen, ausgerechnet in Simbabwe eine unabhängige Trainings- und Produktionseinrichtung für Journalisten aus der Region zu betreiben, war angestoßen worden von meinen Erfahrungen beim Aufbau einer Bildungsradiostation der Zimbabwe Broadcasting Corporation. Die Anfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung hatte mich vom Job als Redakteur und Reisekorrespondent bei Radio Bremen Mitte der 80er Jahre als Projektleiter zur ZBC verschlagen. Dabei ging diese Stiftung, wie alle anderen Medienhilfeorganisationen, die ich seither kennengelernt habe, selbstverständlich davon aus, dass der unterbelichteten Medienszene der Südwelt nur durch Nordlichter zu helfen sei. Tatsächlich musste ich bald feststellen, dass diese Ansicht auch von meinen Partnern auf den diversen Hierarchiestufen dieser afrikanischen Medienanstalt geteilt wurde, allerdings aus anderen Gründen. Die Teilnahme an von mir organisierten Seminaren, an Workshops, gar an Auslandsreisen wurden eher als Gelegenheit zur Vergabe wohlkalkulierter Privilegien gesehen, denn als Gelegenheit zur Verbesserung der eigenen Programmqualität. Und weder die Privilegiennehmer im Süden noch die Auftraggeber im Norden waren daran interessiert, Stimmen des Südens für Ohren im Norden professionell hörbar zu machen, also auf der medialen Einbahnstraße Gegenverkehr einzurichten oder zuzulassen. Da schienen wir bei Radio Bridge Overseas Glück zu haben, dass sich Kanaan Sodindo Banana bereit erklärte, den Vorsitz unserer kleinen Medienorganisation zu übernehmen. Wir hörten ihn soeben als Fußballfan. Banana war ein methodistischer Pastor und vom 18. April 1980 bis zum 31. Dezember 1987 der erste Präsident Simbabwes. Tatsächlich spielte er nach der Unabhängigkeit Simbabwes bei der Befriedung der beiden untereinander verfeindeten Befreiungsorganisationen ZANU und ZAPU eine wesentliche Rolle. Als die sich 1987 zu einer Partei, zur ZANU-PF, vereinigten, verlor er allerdings seine Rolle als Staatsoberhaupt an den Gewinner des Deals, an Robert Gabriel Mugabe, bis dahin unter ihm Premierminister. Zusammen mit RBO-Reporter Gift Musarurwa traf ich Kanaan Sodindo Banana in seiner neuen Rolle 1993 am internationalen Flughafen von Harare.
The Organization of African Unity's mediator in the Liberian conflict, Zimbabwe's former president.
Für die Organisation für afrikanische Einheit ist Simbabwes ehemaliger Präsident Professor Kanaan Banana Vermittler im Liberia-Konflikt. Er ist soeben aus Monrovia in Harare mit einer Maschine von British Airways eingetroffen. Sein Weg vom westlichen Afrika ins südliche Afrika führte ihn zwangsweise über Europa. Diese vertikale, vom Norden dominierte Transportverbindung ist ein koloniales Erbe. Es wird auch reflektiert in der Einbahnstraße, auf der von Nord nach Süd Informationen und Interpretationen von Weltereignissen transportiert werden. Professor Banana ist Vorsitzender des Radio Bridge Overseas Trust.
Professor Banana, how do you intend?
Professor Banana, wie beabsichtigen Sie, Unterstützung für dieses Medienprojekt des Südens zu mobilisieren?
Well, this is a grassroots-based program. We hope that Radio Bridge will be able to mobilize.
Nun, dies ist ein Programm, das unten bei den Menschen verwurzelt ist. Wir hoffen, dass Radio Bridge in der Lage sein wird, diese Menschen zu mobilisieren, damit sie ihre eigenen Geschichten erzählen können, davon, worum es ihnen im Süden geht, was für sie auf der Tagesordnung stehen müsste. Das bedeutet aber nicht, dass sich das Programm nur um die Anliegen dieser Menschen kümmern wird. Es wird versuchen, zu einer offenen Gesellschaft beizutragen, an der sich alle beteiligen können, nicht bloß auf allen Ebenen der Gesellschaften im Süden, sondern auch durch die Einbeziehung von Menschen im Norden, indem zu deren Leben eine Verknüpfung hergestellt wird und zu allen, die sich um Entwicklung und Verbesserung von Lebensverhältnissen kümmern.
And also all concerned with matters of development and the well-being of peoples.
Das klang doch gut, nicht wahr? Verwertbare Worte eines ehemaligen afrikanischen Staatsoberhauptes. Doch ich hatte übersehen, dass in Simbabwe schon 1982 ein Gesetz erlassen worden war, welches jegliche Belustigung bezüglich seines Namens verbot. Ex-Präsident Banana wurde, wie wir hörten, Diplomat für die Organisation für Afrikanische Einheit und Dekan der Religionsabteilung an der Universität von Simbabwe. Als Leiter von Radio Bridge Overseas hatte ich ihn dort in seinem Büro mehrfach besucht. Zuletzt an jenem Tag im Jahr 1996, als wir seinen Auftritt als Redner zum Abschluss eines RBO-Workshops mit Radiojournalisten aus mehreren Ländern der Region vorbereiteten. Simbabwes Ex-Präsident, Vorsitzender des Radio Bridge Overseas Trust, der Reverend Professor Banana, erschien nicht zu diesem Termin. Öffentlich erschien er überhaupt nicht mehr. Nick Perkins von Radio Bridge Overseas hatte früher als ich begriffen, was im Lande los war, was sich aus Anlass der jährlichen internationalen Buchmesse in Harare schon zusammengebraut hatte.
Es ist der Tag vor Eröffnung der Messe. Überall im Park sind Menschen damit beschäftigt, sich auf die größte afrikanische Bücherausstellung südlich der Sahara vorzubereiten. 450 Verleger aus 40 Ländern. Aber da gibt es einen Stand, an dem nichts los ist. Und seine Stille hat einen Schatten auf die gesamte Zukunft dieser Messe geworfen. Ich denke, das kommt einem Akt von Zensur gleich und es wird dem internationalen Ruf der simbabwischen internationalen Buchmesse schaden. Peter Ripken ist in Harare der Vertreter der Frankfurter Buchmesse und er drückt die Gefühle vieler Teilnehmer aus dem Norden bei diesem Ereignis in Harare aus. Alles begann eine Woche vor der Eröffnung. Das Informationsministerium schickte den Messeveranstaltern einen Brief mit der Ankündigung, die Regierung werde sich aus der Schirmherrschaft zurückziehen, falls Schwulen und Lesbierinnen erlaubt sei, auf der Messe vertreten zu sein. Nach sechstägiger Beratung machten die Veranstalter klar, wofür sie sich entschieden hatten.
Morgen eröffnen wir offiziell und wir freuen uns, dass der Präsident sehr wohlwollend die Einladung dazu angenommen hat.
Ich finde es vor meinem Gewissen extrem abscheulich und widerlich, dass solche unmoralischen und schockierenden Organisationen wie jene der Homosexuellen, die gegen Gesetze der Natur und gegen moralische und religiöse Werte unserer Gesellschaft verstoßen, unter uns oder irgendwo in der Welt Fürsprecher haben sollen. Das Thema der Messe in diesem Jahr ist Menschenrechte und Freiheit, sich zu äußern. Während einige Delegierte aus dem Norden fühlen mögen, die ganze Veranstaltung sei nun eine Farce, muss zugleich bedacht werden, dass sich die Regierung unerbittlich dafür einsetzte, die öffentliche Moral zu verteidigen. Die Messeveranstalter waren sich sicherlich darüber im Klaren, welchen Preis sie, nach Abreise der internationalen Gäste, dafür zu zahlen hätten, die Regierung in Verlegenheit gebracht zu haben. Hinzu kommt, dass nicht alle bei dieser Messe Beteiligten darauf erpicht waren, Schwule mit einem eigenen Stand vertreten zu sehen. Westcliff Hawachi, ein Verleger aus Kenia, nahm an dem Treffen teil, bei dem die Veranstalter das Ultimatum der Regierung akzeptierten. Wie zu erwarten, bestand er zu Beginn des Gespräches darauf, dass es in den traditionellen afrikanischen Kulturen Homosexualität nicht gab. Aber schon ein paar Minuten später schien er sich selber zu widersprechen. Leute in Kenia, die homosexuell oder lesbisch sind, tun es heimlich. Man wird niemanden identifizieren können. Niemand wird sagen, ich bin homosexuell oder ich bin lesbisch. Das kann in Kenia nicht passieren. Und ich glaube, dass das auch nicht so bald geschehen wird. Das Neue ist also nicht Homosexualität, sondern der Begriff einer schwulen Existenz, die sich dazu bekennt, die sich einen Partner desselben Geschlechts sucht, um mit ihm in der Gesellschaft normal zu leben. Das ist es, was viele Afrikaner beunruhigt. Theophilus Mlaki ist von der tansanischen Kommission für Wissenschaft und Technologie zur Buchmesse nach Harare gekommen. Er verweist auf etwas, das den Schlüssel zum Verständnis vieler Afrikaner und ihrer Kulturen bieten kann.
We have our African background to take into consideration first.
Wir haben zuallererst unseren afrikanischen Hintergrund zu berücksichtigen. Und in einem afrikanischen Zusammenhang kommt grundsätzlich die Gesellschaft an erster Stelle, nicht der Einzelne. Diese überwältigende Wichtigkeit der Gemeinschaft ist, wie ich glaube, eine Hinterlassenschaft vorindustrieller Gesellschaften, die noch sehr frisch in der Erinnerung vieler Afrikaner ist. Sie stammt aus einer Zeit, in der die Gemeinschaft für das Überleben notwendig war und jeder Einzelne tat sein Bestes, diese Gemeinschaft fortzupflanzen, was hauptsächlich meinte, Kinder zu haben. Theophilus Mlaki meint allerdings, dass die Kontroverse hätte vermieden werden können. Wenn man eine Leiter erklimmen will, fängt man ja auch nicht in der Mitte oder oben an. Es geht von unten los. Da ist was falsch gelaufen. Um die Gesellschaft zu verändern, muss man die Grundlinie akzeptieren, von der aus man zu starten hat. Und ich denke, bei einer solchen internationalen Messe, wo die Reputation der Nation, der Simbabwe, auf dem Spiel steht, da kann man sowas nicht akzeptieren. Es muss also wirklich auf einer Ebene anfangen, wo viele sagen, das ist okay, das wird keine großen Auswirkungen haben. Von daher muss aufgebaut werden. Es könnte ermutigen, zu glauben, dass eine andere Methode bessere Resultate bringen könnte. Laura Polkatt ist eine weiße Menschenrechtsaktivistin, die aus Südafrika kam. Sie glaubt, Schwarze seien eher angreifbar, wenn es um Aktionen von Schwulen gehe.
Manchmal ist es wegen der Furcht, verfolgt zu werden, für eine weiße Person mit Selbstvertrauen einfacher aufzustehen und das Risiko einzugehen. Auch in dem Wissen, dass die Verfolgung nicht von der eigenen Gruppe, sondern von einer anderen ausgeht. Mag sein, dass es einfacher ist, von diesem Niveau mit ganz anderen Ressourcen.
Viele glauben, dass in Südafrika die meisten Politiker durch den Kampf für die Gleichheit der Rassen empfänglicher für die Universalität der Menschenrechte geworden sind. Und deshalb ist die Interimverfassung in diesem Land die erste weltweit, die ausdrücklich Gleichheit für schwule Menschen verlangt. Es ist also wenig verwunderlich, dass schon die Rede davon ist, im nächsten Jahr die Buchmesse weiter südlich, nach Kapstadt zu verlegen.
To Cape Town for next year.
Stimmen des Südens für Ohren im Norden, präsentiert von Radiobrücke über See in Harare, Simbabwe.
Die Absage von Ex-Präsident Banana als Vorsitzender des Radio Bridge Overseas Trust zum Schluss eines regionalen Journalisten-Workshops aufzutreten, war von einer Flut von Gerüchten begleitet. Einer seiner Studenten, so hieß es, habe den Reverend Banana an jenem Tag des Jahres 1996 beschuldigt, ihn in seinem Universitätsbüro sexuell bedrängt zu haben. Auf einmal erschien auch die Fußballleidenschaft des simbabwischen Ex-Präsidenten, die Etablierung eines Fußballfeldes im Garten des Präsidentensitzes für seine eigenen Statehouse-Tornados in einem neuen Licht. Schwulsein in Simbabwe wurde in seinem Fall nicht mehr bloß, wie sein Nachfolger im Amt des Staatsoberhauptes Robert Mugabe bei der internationalen Buchmesse des Jahres 1996 behauptet hatte, etwas, das gegen Gesetze der Natur sowie gegen moralische und religiöse Werte der simbabwischen Gesellschaft verstoße. Es wurde ein Fall für die simbabwische Justiz. Kanaan Sodindo Banana wurde 1997 verhaftet, nachdem gegen ihn Anschuldigungen während eines Mordprozesses öffentlich vorgebracht worden waren. Bananas früherer Bodyguard Jephtha Dube hatte 1995 in einer Toilette des Nationalstadions seinen Kollegen Patrick Mashiri erschossen, weil er dessen Hänseleien, er sei Kanaan Bananas Frau, nicht länger habe ertragen können. Der Prozess deckte auf, dass Jephtha von Banana öfter zum passiven Geschlechtsverkehr gezwungen worden war und dass dies auch Jephthas Kollegen nicht verborgen geblieben war. Der Präsident, so die Anklage, hatte seine Amtsstellung ausgenutzt, um einen von ihm Abhängigen zu vergewaltigen. Banana wurde 1998 in 11 Fällen der Homosexualität, versuchter Homosexualität und Sexualverbrechen für schuldig befunden. Auf Kaution frei floh er nach Südafrika, da er glaubte, Mugabe würde seine Ermordung planen. Im Dezember 1998 kehrte er nach einem Treffen mit Nelson Mandela nach Simbabwe zurück. Er wurde vom Priesteramt enthoben und am 18. Januar 1999 zu 10 Jahren Haft verurteilt.
Nach 2 Jahren im Gefängnis wurde Kanaan Sudindo Banana entlassen. Am 10. November 2003 starb er in London an Krebs.